Einen wunderschönen Morgen wünsche ich euch. Heute ist das Thema Gebet für andere beten. Und ich drehe jetzt mal so ein bisschen unser System um. Normalerweise sitzt er hier drin im Gottesdienst und dann kriegt er irgendwann mal im Laufe der Predigt gesagt, worum es eigentlich geht und warum ich eigentlich hier vorne stehe und was eigentlich der Sinn dieser Predigt ist und was er mit nach Hause nehmen soll. Das sage ich euch diesmal am Anfang. Das sage ich nämlich, was ich heute machen möchte. Ich möchte euch heute Morgen dafür begeistern und motivieren, dass ihr in Zukunft regelmäßig und gerne für andere Leute betet. Und ich möchte euch dafür begeistern, dass ihr auch regelmäßig gerne für euch beten lasst, für euch selber. Ja, mal schauen, ob mir das gelingt. Das ist vielleicht gar nicht so einfach, aus diversen Gründen, wie ich euch das gleich nochmal darstellen möchte. Und das Thema gibt mir auch nochmal Gelegenheit, meinen Lieblingswitz zu erzählen. Damit möchte ich am Anfang mal anfangen, weil wir haben heute keinen Clip. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Also Hollywood hat offenkundig keine Filme, in denen Szenen vorkommen, wo für andere Leute gebetet wird. Wir haben lange nachgeforscht. Gibt ja Luther und Bruce Almighty und weiß der Geier was, außer vielleicht die Passion Christi, wo Jesus selber betet, gibt kaum Filme, wo Leute für andere Leute beten. Es gibt vielleicht auch gar nicht so viele Leute, die für andere Leute beten. Aber es gibt einen schönen Witz. Einige von euch kennen ihn vielleicht schon, ich erzähle ihn trotzdem. Und zwar, der geht von einem Atheisten und der Atheist läuft durch die Wüste, macht da so einen Selbsterfahrungstrip, so ganz alleine und freut sich irgendwie und denkt, cool, Mann und so, jetzt kommen mir vielleicht ein paar gute Gedanken. Aber es kommen keine guten Gedanken, es kommt ein großer, fetter Löwe. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal so einem Löwen so gesichtsmäßig gegenübergestanden habt. Ich hatte das Vergnügen einmal im Zoo in Berlin. Da bin ich so mit ein paar Leuten durch die Gegend gelaufen und lauf so am Afrika-Gehege vorbei und lauf so um die Ecke und guck nach links und da guckt mich so ein Löwe an in der Höhe. Die sind verdammt groß, so Löwen irgendwie, ne? Guck mich in der Höhe an. Dann ist so ein Moment durchgeatmet und so, und dann war es aber so, dass da eine große Panzerglasscheibe war. Das ist halt so ein Gehege, wo die Löwen dann bis an die Panzerglasscheibe rankommen können, und dann hat man diese Augesaugen. Also so ein Riesenschock, wenn man so einen Fieder plötzlich neben sich stehen hat. Also dieser arme Atheist ist in der Wüste, der hat keine Panzerglasscheibe dazwischen, sondern der Löwe kommt auf ihn zugelaufen, gierig halt, ne? Und er rennt weg und guckt nach hinten, denkt, das ist chancenlos irgendwie, fällt hin und so, der Löwe kommt immer näher und zum ersten Mal in seinem Leben spricht er ein Gebet und sagt, oh Herr. Und dann kommt so eine tiefe, sonore Stimme aus dem Himmel. Wie? Du hast jahrelang hast du mich verleugnet und hast mich vor Leuten lächerlich gemacht und gesagt, dass es mich nicht gibt. Und jetzt brauchst du meine Hilfe. Sagt der Atheist, naja, okay, zugegeben, also ist vielleicht ein bisschen spät oder so. Und ich kann mich ja jetzt auch nicht hier als Christ aufspielen oder so. Aber wenn ich eine Bitte hätte, dann hätte ich wenigstens die Bitte, dass der Löwe Christ wird. Und sagt der Herr von oben, ja gut, ist genehmigt und so, ne? Und was passiert? Der Löwe stürzt also zu, aber plötzlich bricht er ab und so. Der Löwe geht auf die Knie und so faltet seine Hände und betet, oh komm, Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns beschert hast. Naja, ist nicht ganz das, was er sich wahrscheinlich vorgestellt hat, der Atheist oder so. Und manchmal beten wir vielleicht auch für andere und manchmal ist auch das, was da vielleicht rauskommt, gar nicht das, was wir uns vorstellen. Und ich möchte einfach mit euch heute mal so ein, einfach mal ganz grundsätzlich uns angucken, warum soll man eigentlich für andere beten? Was steckt da eigentlich für ein Konzept dahinter? Wie tut man das und so weiter? Hat das überhaupt Wirkung? Und wir fangen mal mit dem ersten Teil an. Der erste Teil ist jetzt erstmal wirklich Basics, wie auch die Folie sagt. Basics. Und mal ganz am Anfang mal gedacht, was sind eigentlich so die Grundlagen? Was denkt eigentlich Gott sich so dazu? Und da sind mir zwei Bibelstellen aufgefallen. Und zwar einmal die elementarste Bibelstelle für alle Christen überhaupt. Das ist, wie Arthur Schmidt immer sagt, Matthäus am letzten. Matthäus 28, Verse 19 und 20, der berühmte Missionsbefehl. Und den lesen wir uns jetzt mal gemeinsam durch. Der erscheint auf der Folie. Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Gott möchte, das ist einer seiner zentralen Wünsche. Das war das Letzte, was Jesus, bevor im Himmel aufgefahren ist, gesagt hat zu seinen Leuten, geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Und das ist der Auftrag Gottes. Alle Leute nicht nur so ein bisschen nett behandeln oder so, sondern sie zu Jüngern machen, zu Nachfolgern von Christus. Und wenn man sich das so anguckt, dann bilde ich mir jetzt mal so einen neuen Begriff dafür, dieses zu Jüngern machen alle Völker, das hat ein bisschen was mit Schneeballsystemen zu tun. Kennt ihr Schneeballsysteme? Wisst ihr, was ein Schneeballsystem ist? Ich weiß das natürlich beruflich, weil man hat mit so einem Zeug mal ab und zu mal zu tun. Und um nochmal einen schönen, griffigen eine Formulierung zu haben, habe ich mal bei Wikipedia ins Internet mal reingeschaut und dann lese ich immer vor, was da zu Schneeballsystem steht. Als Schneeballsystem oder Pyramidensystem bezeichnet man einen sozialen Prozess, bei dem bisher Unbeteiligte von Werbenden dazu aufgefordert werden, selber zu Werbenden zu werden. Es wird erwartet, dass jeder Werbende mehrere bisher Unbeteiligte wirbt, dadurch zeigt die Stahl der Werbenden schnell an. In letzter Zeit tritt diese vermehrt in Gestalt von Schenkkreisen oder Herzkreisen auf. Das ist so das Zeug, so Internetrundbriefe, kriegt man manchmal sowas, dass man irgendwie was weiterschicken soll, dann kriegt man ganz viele Sachen zurück oder mit Schokolade gibt es das auch. Und es gibt das auch in fieser Art und Weise mit Anlagefirmen, die irgendwie sagen, man muss irgendwie jemandem Geld geben und da muss man wieder Leute werben und die geben dann wieder oben einem Geld und dann geht es immer so weiter halt. Und das Problem ist, warum funktionieren denn diese Schenkkreise, diese Schneeballsysteme in der Natur nicht, also so in unserem normalen Leben nicht? Die funktionieren deswegen nicht, weil das mathematisch eine ziemlich fiese Angelegenheit ist. Die ersten Leute, die oben von diesem Schenkkreis profitieren, die also Schokolade, Geld oder was anderes geschenkt bekommen oder Provisionen, die müssen ja nur 4 oder 8 Leute finden, die dann unter ihnen die Kohle hochschieben oder die Schokolade. Die nächste Stufe, da breitet sich aus, das sind ja die 4 Leute, die wieder 4 Leute finden müssen und so weiter und so fort. Und da gibt es so schöne Modellrechnungen, also irgendwie bei Stufe 8 ist man schon ungefähr bei der Weltbevölkerung, wenn man das so denkt. Also das ist eine ziemlich miese Geschichte halt. Ne? So, und warum ist jetzt der Missionsbefehl ein gutes Schneeballsystem? Das funktioniert nämlich so ähnlich. Wir sollen Leute zu Jüngern machen, das ist so ein bisschen unser Auftrag. Als Christen, wir sollen die gute Botschaft weitersagen, sollen Leute zu Nachfolgern Christi machen. Und dann bekommen andere es mit und die sagen das wieder 2 Leuten und so weiter. Und das fächert sich dann auch aus. Aber ist das nicht auch ein bisschen verwerflich dann? Nee, das ist nicht verwerflich und das funktioniert lustigerweise auch, weil nämlich der letzte Satz in dieser Matthäusstelle drin steht, da ist nämlich ein Versprechen drin. Und siehe, ich, also Jesus persönlich, bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Das ist eine Zusage, ein Versprechen. Und das haben alle, nicht nur die Leute, die zuerst dabei waren, die ersten Jünger. Also die Geschichte geht ja von den ersten Jüngern, die um Jesus herum waren, bis zum Kinosaal 7 Cinemax. Jeder, der darauf eingeht, der ein Jünger von Jesus Christus wird, der hat diese Zusage, dass Jesus bis ans Ende der Tage bei ihm ist. Das ist eine wichtige Geschichte, die Gott wichtig ist. Die zweite Basic-Geschichte ist diejenige, Jesus ist mal gefragt worden, was die beiden oder was die wichtigsten Gebote sind. Und darauf gibt er eine Antwort. Und zwar sagt er, also da die Frage, Meister, welches ist das höchste Gebot im Gesetz? Jesus aber antwortete ihm, das ist ein Pharisäer, der so nachfragt, und das ist so ein bisschen so eine Trickfrage eigentlich gewesen. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und größte Gebot. Das andere aber ist dem gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Das sind die beiden Sachen, die Gott am wichtigsten sind. Dass man in Beziehung zu Gott hat, Gott liebt. Und dass man ebenso seinen Nächsten, also einfach die Menschen liebt. Das ist Gottes Blick auf die Welt. Gott fördert nicht politische Systeme oder Ideologien oder gute Gedanken oder gute Werke oder irgendwas, sondern das Erste, was Gott im Blick hat, ist seine Beziehung zu den Menschen und die Beziehung, die die Menschen untereinander haben. Und wenn man so ein bisschen nachdenkt, was da gesagt wird, daran hängt das ganze Gesetz und die ganzen Propheten, wenn er die 10 Gebote euch anschaut und alle anderen Sachen, die so moralisch irgendwie in der Bibel stehen, wo auch so Wertesätze drin stehen, die lassen sich alle darunter unterordnen. Da geht es immer darum, dass man Gott lieben soll oder dass man andere Menschen lieben soll. Wenn ich einen anderen liebe, bringe ich ihn natürlich nicht um. Ne? Und wenn ich meinen Vater und meine Mutter liebe, ne, ist klar, wenn ich jemand anders liebe, dann bescheiße ich ihn nicht. Da bringe ich ihn nicht um sein Geld oder um seine Frau oder um sonst was irgendwie. Das ist dann ganz natürlich, das fließt aus diesen beiden Sachen raus. Und das sind die beiden allerwichtigsten Sachen. Und wenn ich mir das vor Augen halte und mir dann überlege, wenn ich so bete und auf Gott zukomme, dann ist ganz klar, dass es Gott um Menschen geht. Es geht um Menschen, um Beziehungen, sowohl zu ihm wie auch zu anderen Menschen. Und es geht dann irgendwie darum auch, dass man diesen Blick, den Gott auf die Menschen hat, dass wir diesen Blick selber auch gewinnen. Jetzt könnte man sagen, Gebet, wir haben ja schon eine lange Gebetsreihe jetzt halt, haben wir schon ein paar Mal so gehört, was ist eigentlich Gebet? Gebet ist Reden mit Gott, ganz schlicht und einfach. Nichts hochherrschaftliches Heiliges, sondern Gebet ist, wir reden einfach mit Gott, wir sprechen zu ihm und wir erwarten, dass Gott uns antwortet. Und wenn ich jetzt sage, was ist denn eigentlich Gebet für andere, dann ist das, ich spreche mit Gott über andere. Ich weiß ja nicht so, wie er sonst über andere redet. Oder mit wem ihr über andere redet, aber das wird natürlich, mit wem ihr über jemanden redet, das prägt natürlich auch wieder so ein bisschen euch selbst. Denn wenn ich zu jemandem spreche und so ein paar lästerliche Bemerkungen über irgendjemanden ablasse, von dem ich erwarte, na, der kann den auch nicht leiden und so, dann erwartet man, ach, der Idiot schon wieder, der hat schon wieder was falsch gemacht, hahaha. Dann kommt sowas zurück halt. Aber ich rede mit Gott über andere. Und wenn ich mit Gott über andere rede, dann wird mich das prägen, wie Gott diese Leute sieht. Und es soll mich vielleicht auch prägen. Das Wichtigste also im Leben ist, was Gott sagt, ist Gemeinschaft. Und das entspricht auch, das ist nochmal ein kleiner Beweis dafür, dass es auch für uns gut ist, dass wir auch so angelegt sind. Das sagt sowohl die Bibel, ganz am Anfang steht schon so, wo Adam geschaffen wurde, und dann soll Eva dazukommen, steht drin, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Allein ist nicht so dolle irgendwie. Und das hat nicht nur die Bibel erkannt, das haben auch schon ganz viele andere schlaue Leute erkannt und wir auch alle, zum Beispiel irgendein alter schlauer Grieche hat mal gesagt, der Mensch ist ein Zoon Politikon, so ein Gemeinschaftswesen, der verkümmert alleine. Und das können wir auch feststellen, wenn wir lange alleine sind und uns nicht um andere Leute kümmern und keine Gemeinschaft haben, dann verkümmern wir, dann fehlt uns was. Also, nach diesen Basics, ist es irgendwie vollkommen normal und folgerichtig, wenn wir uns das anschauen, dass es richtig und gut ist, sich auf Menschen zu konzentrieren. Andere Menschen, jeden für andere, anderen Blick zu haben. Ja, jetzt gibt es aber eine ganz elementare Frage, und zwar eine richtig knackige Frage, die auch was mit unserer Motivation zu tun hat. Ich will euch heute ja für Gebet begeistern. Nämlich die Frage ist, warum sollen wir eigentlich, ich nenne das jetzt mal, wie es auch überall immer heißt, Fürbitte, für jemand anders bitten. Warum sollen wir eigentlich Fürbitte vornehmen? Zum Beispiel fürs Licht oder so. Warum sollen wir das eigentlich tun? Denn wenn Gott allmächtig ist, dann braucht er uns doch vielleicht gar nicht. Dann ist es doch so, dann handelt doch Gott möglicherweise auch ohne, dass wir ihn darum bitten. Und die zweite Frage, die sich hier stellt, ist, geschieht nicht ohnehin einiges automatisch, ohne dass ein Mensch sich dafür einbringen muss? Ich finde das eine ziemlich gute Frage, die auch ziemlich viel dann mit unserer Motivation zu tun hat. Denn wenn dem so wäre, dann haben wir doch im Endeffekt gar keine Lust zu beten. Und wir hätten ja auch recht. Das ist Folgendes zu sagen. In der Bibel stellt sich Gott als Souverän dar. Gott kann alles. Gott hat die Welt geschaffen. Gott kann Hilfe schicken. Aber was ebenso gesagt wird, ist, dass er eine Beziehung zu uns haben möchte. Das ist ein wichtiger Punkt. Gott möchte, dass wir eine Beziehung zu ihm aufnehmen, dass wir eine Beziehung haben. Und Gott selbst fordert uns an diversen Stellen in der Bibel auf, dass wir beten sollen. Und nicht nur das, sondern er fordert uns sogar auf, das regelmäßig zu tun und eben auch für andere zu beten. Man kann an vielen Stellen nachlesen, dass Gott sich auch darüber freut, wenn er helfen kann. Er liebt das Gespräch mit uns. Und das Lustigste an der ganzen Angelegenheit ist, Gott lässt sich, das lässt sich auch belegen, sogar manchmal umstimmen. Er lässt sich manchmal von seinen Plänen abbringen, wenn jemand zu ihm kommt und betet. Ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel die Geschichte, wie Abraham im 1. Mose dafür betet, dass Sodom verschont wird. Die Stadt Sodom. Sodom ist so ein altertümliches Sin City, da ist es ziemlich derbe zugegangen und Gott hat das so gesehen und hat gesagt, also irgendwie, das geht nicht so weiter, ich muss da mal Leute hinschicken und muss in Sodom mal richtig aufräumen, das muss dem Erdboden gleich gemacht werden. Und Abraham, der einen der Gott kennengelernt hat, der von Gott schon geführt worden ist, Abraham sagt zu Gott, du, es könnte doch sein, dass in dieser Stadt 50 Leute sind, die in Ordnung sind, die gerecht sind. Und könntest du nicht, also wenn diese 50 Leute, wenn die dazu finden sind, könntest du dann nicht das bleiben lassen mit der Vernichtung? Und Gott sagt zu ihm dann, er antwortet ihm und sagt, ja gut, ist in Ordnung. Also wenn wir 50 Gerechte finden, ist in Ordnung, dann wird Sodom verschont. Und dann sagt er, naja, okay, das habe ich vielleicht ein bisschen hoch angesetzt oder so. Wenn es jetzt, stell dir mal vor, es wären 5 weniger, wenn es 45 wären. Wie wird es denn dann aussehen? Und dann sagt Gott, ja gut, also wegen den 5, so, da soll es auch nicht drauf ankommen. Ja, ich will jetzt nicht nerven, aber 30 vielleicht auch, wird das auch drin und so. Ne? Also, lange Rede, kurzer Sinn, Gott lässt sich bis auf 10 Leute runterhandeln. Eine hochinteressante Geschichte. Also, Gott hat sich in einem Gespräch mit Abraham dazu herunterhandeln lassen, dass wenn dem so wäre, dass dann dementsprechend Sodom verschont werden kann. Es kommt dann nachher so, dass also Sodom, dass leider auch diese 10 Gerechten in Sodom nicht gefunden werden, aber Gott verschont Leute, die zu den Gerechten gehören. Und erfüllt dann sein Versprechen. Er hat sich an das Gebet, was Abraham gesprochen hat, also an das Gespräch, hat er sich gehalten, er hat es erfüllt. Und Gott verspricht an einer weiteren zentralen Stelle, in einer Bergpredigt, da sagt Jesus, bittet, so wird euch gegeben. Also auch so ein weiteres Argument dafür, dass Gott Bitten von uns beantwortet. Dass er nicht nur macht, was er selber will. Aber jetzt eine ganz zentrale, elementare Frage. Das ist der Punkt Nummer 2. Okay. Also vielleicht können wir ihn ab und zu mal überreden und wir sollen bitten und das ist auch unsere Aufgabe. Aber braucht er uns denn wirklich? Das heißt, ist es wirklich so, dass wenn wir ein Gebet sprechen, dass das eine unmittelbare Ursache hat und dass dort etwas passiert, was nicht passieren würde, wenn wir nicht beten? Und das ist eine sauwichtige Frage, weil nämlich, wenn wir eigentlich genau wüssten, dass streng genommen unser Gebet eigentlich nicht diese Auswirkung hat, sondern dass Gott das sowieso macht oder vielleicht auch sowieso nicht macht, dann würden wir eigentlich die ganze Zeit selber denken, es ist eigentlich egal, ob wir beten oder nicht. Und dann würden wir vielleicht viele andere Dinge tun, bevor wir mal das Beten anfangen. Wir würden vielleicht Fernsehen, wir würden vielleicht Sport machen, Musik genießen, lesen, vielleicht so unser Timedecker betätigen, alles Mögliche, aber auch gute Werke tun und so weiter. Aber wir denken auch beten, das ist eh wurscht. Ist doch egal. Und ich habe die böse Befürchtung, dass es eigentlich genauso ist. Also, dass wir ganz oft, dass ganz viele von uns, auch viele von uns Christen, eigentlich so ein bisschen im Hinterkopf haben, dass es eigentlich so ihr Hauptgedanke irgendwie ist, eigentlich ist es nicht ganz so wichtig. Weil Gott ist doch sowieso souverän, er macht doch sowieso, was er will. Und er braucht mich doch gar nicht. Selbst wenn er jemanden heilen möchte oder wenn er jemandem helfen möchte, das kann er doch tun. Wozu ich? Ist vielleicht nicht schlecht, gut, er möchte, dass ich das will, aber ist doch nicht so wild. Ne? Und das ist vielleicht so ein bisschen der Grund für unsere schlappe Motivation, dass wir eben denken, wir werden sowieso nicht gebraucht. Wie wäre es aber eigentlich, wenn ein Spruch von John Wesley stimmen würde? Der John Wesley war ein englischer Prediger, 18. Jahrhundert. Der hat mal gesagt, alles, was Gott auf der Erde tut, ist das Ergebnis der Gebete der Gläubigen. Alles, was Gott tut, ist das Ergebnis der Gebete der Gläubigen. Was wird das für uns bedeuten? Und ich muss jetzt dazu sagen, es sieht irgendwie, wie wir uns gleich gemeinsam angucken, verdammt danach aus, als wenn der John Wesley nicht so ganz Unrecht hat. Da gibt es nämlich mehrere Anhaltspunkte dafür. Und das gucken wir uns jetzt mal gemeinsam an. Dazu ist es nämlich hilfreich, sich einfach mal anzuschauen, was da für ein Plan in der Bibel dargestellt ist. Und da müssen wir wieder ganz nett anfangen. Wir müssen schon wieder ein Basic machen. Und zwar geht das nämlich bereits bei der Erschaffung des Menschen los. Da steht im 1. Mose, gleich ganz am Anfang, 1. Mose, 1. Kapitel, Verse 26 bis 28, die ersten Menschen und ihre Nachkommen, die werden dort Adam und Eva genannt, aber Eva sind aber so ein bisschen so, Adam heißt Mensch, also das ist eigentlich, der Adam ist auch irgendwo der Mensch in uns allen, die sollen über die Schöpfung herrschen über die Schöpfung, also alles das, was Gott bis zu dem Zeitpunkt da gemacht hat, und sie sollen dafür Verantwortung übernehmen. Sie sollen also, um das mal so ein bisschen modern auszudrücken, sie sollen Verwalter sein. So ähnlich vielleicht wie ein Hausverwalter. Wenn mir ein Haus gehört und eine Eigentumswohnung, sagen wir mal lieber, mir gehört irgendwo eine Eigentumswohnung in Würzburg und ich ziehe nach Köln und dann kann ich mich nicht jeden Tag darum kümmern, ich kann da nicht hinfahren und kann die Miete nicht einzeln und sowas, dann bestelle ich einen Verwalter. Und der Verwalter kümmert sich dann drum und sorgt dann dafür, dass die Miete regelmäßig kommt und dass die Hausgelder einbezahlt werden und dass wenn Reparaturen da sind, dass die Reparaturen gemacht werden, dass alles in Ordnung ist, was da so läuft halt. Und diese Aufgabe, diese Hausverwalterrolle, die hat Gott den Menschen gegeben. Gleich am Anfang, der hat gesagt, hier, ne, da ist meine Schöpfung und herrscht darüber. Und ihr seid dafür verantwortlich. Und ich bin dabei und ich helfe euch dabei. Und diese Hausverwalteraufgabe, dieser Auftrag, der endete. Der endete nämlich in dem Moment, ganz folgerichtig, als Adam Mist gemacht hat. Wir wissen ja, was der gemacht hat, das will ich jetzt nicht groß drauf eingehen. Er hat Mist gemacht, er hat sich eigentlich von dem, was Gott eigentlich wollte, abgewandt und wollte was ganz anderes machen. Und in dem Moment hat Gott gesagt, ja, das ist jetzt ein bisschen schlecht, das ist mein Haus und so und du hast dich halt untreu erwiesen, ich kann dich nicht mehr als Verwalter nehmen, ist unmöglich. Und dann zogen sie hinaus aus dem Lande, lebten jenseits von Eden. Und das ist die Kündigung des Hausverwaltervertrages. Und was ist dann passiert? Wer hat dann die Verantwortung und die Macht über die Welt bekommen danach? Hat Gott hier wieder sich unter den Nägel gerissen? Nee, hat er nicht gemacht. Sondern seine Idee war, der Mensch, den setze ich da unten ein auf der Erde, und der Mensch gehört da unten die Aufgaben. Und ich handle gemeinsam mit dem Menschen. Der Mensch, der soll das tun, was richtig und was gut ist. Er soll mein treuer Verwalter sein, und wir wollen eine gute Beziehung haben. Das hat nicht geklappt. Der Mensch hat sich dagegen entschieden. Und nicht nur der Mensch damals, sondern auch der Mensch heute manchmal. Und dann hat Gott nicht gesagt, ich mache jetzt so einen Handstreich und schmeiße den Menschen raus und so, dann ziehe ich die Macht wieder an mich. Nee, die Macht ist woanders hingekommen. Die Macht ist nämlich, das kann man an ganz vielen Stellen der Bibel nachlesen, beim Teufel gelandet. So ein bisschen so eine unpopuläre Aussage, Teufel, Satan, aber da steht an ganz vielen Stellen der Bibel, zum Beispiel auch an der Stelle, wo Jesus versucht wird vom Teufel, die Stelle kennt er ja wahrscheinlich im Neuen Testament, und wo dann der Teufel sagt, ich habe die Macht und ich kann dir alle Macht der Welt geben. Zu dem Zeitpunkt, in dieser Phase, ist der Teufel der Mächtige über die Welt. Jetzt kommt der Hammer in der Geschichte. Der Adam war der Verwalter, der ist rausgeschmissen worden. Zwischendurch hatte Gott das nicht an sich ranlassen, sondern er hat sogar zugelassen, dass Adam eigentlich diese Rolle dann so dem Teufel überlassen hat auf der Erde. Und jetzt kommt der Hammer. Gott hat nicht irgendwie was Mystisches gemacht, was Wunderbares, und hat gesagt, ach, das Programm ist schlecht oder so, ich mache das nicht mehr. Sondern Gott ist selber Mensch geworden. Er hat nämlich seinen Sohn auf die Erde geschickt, Jesus Christus, und der ist jetzt gekommen, um diese Hausverwalterrolle wieder an den Menschen zurückzugeben. Ihm eine Möglichkeit zu geben, wieder diesen Kontakt wieder zu Gott herzustellen und wieder diese Verantwortung, die Gott ursprünglich den Menschen gegeben hat, wieder aufzunehmen. Aber das geht jetzt halt nicht mehr so einfach nur durch eine Einsetzung, sondern das war ja kaputt. Dieser alte Verwaltervertrag, der war beschädigt. Und deswegen, wenn ihr selber mal so eine Situation habt, ihr habt mal einmal jemanden misstraut, der euch irgendwie was Falsches getan hat, da geht man nicht einfach wieder und sagt, ach, Schwamm drüber und so, jetzt haben wir das erkannt, das Problem, und jetzt machen wir wieder weiter, sondern da ist ein ganz tiefer Riss drin. Und da braucht man irgendjemanden, der sich in diese Rolle reingibt und der sagt, hier, pass mal auf, also ich passe jetzt auf den auf, oder ich bin jetzt derjenige, der zwischen euch beiden vermittelt. Und diese Rolle hat Jesus Christus eingenommen. Und was beweist jetzt eindeutiger den Willen Gottes, dass Menschen auf der Erde die Verantwortung übernehmen sollen, als dass er selber als Mensch wiedergekommen ist? Er ist in diesem System geblieben. Er ist selber Mensch geworden und hat eine Brücke geschlagen dafür, dass die Menschen diese Aufgabe wieder wahrnehmen können. Und somit ist Gott zwar souverän, aber er hat sich selber beschränkt. Er hat gesagt, in dem Moment, wo ich diesen Auftrag vergeben habe, da ist der Auftrag beim Menschen. Wir sollen sogar, auch so zwei interessante Aspekte, wir sollen sogar im Rahmen dieses Auftrages für zwei Dinge beten, die Gott sowieso ganz klar machen würde. Nämlich am Anfang vom Vater Unser steht drin, dein Reich komme. Ja, das ist doch Gottes Angelegenheit. Aber wir sollen dafür bitten. Jesus sagt, bitte, dein Reich komme. Und wir sollen noch dafür bitten, dass wir unser tägliches Brot haben. Das ist ja sowieso da. Draußen ist doch überall, es ist doch Nahrung, Früchte, Tiere, was weiß ich. Wir können zubereiten, was wir wollen. Das ist doch sowieso da. Warum sollen wir noch dafür bitten? Aber Gott sagt, nein. Ne? Das ist eure Aufgabe, dafür zu bitten. So. Also, warum sollen wir beten? Ganz klar, weil es unsere Aufgabe ist. Weil das ist, was Gott sich gedacht hat, und er hat gesagt, der Mensch ist derjenige, der die Verantwortung übernehmen soll. Also braucht Gott uns auch, das ist beantwortet. Aber jetzt kommen wir zum dritten Punkt. Und zwar, der dritte Punkt ist, Fürbitte, was passiert dann da eigentlich? Also wenn ich jetzt für andere Leute bete, ich weiß, wir wissen jetzt, was Gott sich so denkt, was Gott für Pläne hat, und wir wissen, warum wir eigentlich bitten sollen, also warum es auch notwendig ist, warum Gott uns auch braucht. Aber was passiert da eigentlich? Und dazu müssen wir nochmal uns den Aspekt der Verantwortung nochmal ein bisschen genauer anschauen. Da gibt es auch eine interessante Bibelstelle im Alten Testament bei Ezekiel, dem Propheten, 22. Kapitel, Verse 30 und 31. Die lese ich jetzt nur vor. Da steht Folgendes drin. Da spricht Gott zu seinem Propheten Ezekiel und sagt, ich suchte unter ihnen, das war damals das Volk Israel. Ich suchte unter ihnen, ob jemand eine Mauer ziehen und in die Bresche vor mir treten würde für das Land, damit ich es nicht vernichten müsste. Aber ich fand keinen. Also Gott hat jemanden gesucht, der für das Land bittet, was Mist gemacht hat und was vernichtet werden soll. Also Gott hat diese unangenehme Aufgabe, diese einfach Ungerechtigkeit nicht dulden zu können und da einschreiten zu müssen, wie wir uns das ja manchmal auch wünschen würden. Wir würden uns ja manchmal wünschen, dass Gott irgendwie mal was verhindert. Zum Beispiel 9/11 oder diese Erdbeben jetzt oder irgendwas anderes. Wir sagen, warum macht er das denn eigentlich nicht? Ne? Wäre doch möglich. Und da steht drin, Gott hat damals jemanden gesucht, aber er hat keinen gefunden. Es hat keiner gebetet. Und die Folge war, das Land ist dann vernichtet worden. Das heißt also, wenn man sich das vor Augen hält, dann muss man so einen kleinen Moment ein bisschen klamm werden und sagen, das ist meine Aufgabe und Gott sucht Leute, die dafür bitten und es ist notwendig, dass ich dafür bete und ich tue es vielleicht gar nicht. Das ist eine Motivation. Es ist eine Motivation, dass man erkennt, dass Gott Leute sucht, die beten. Und dass es auch ihre Aufgabe ist, weil er es den Menschen überlassen hat, das zu tun. Es ist nicht die Aufgabe von den Leuten, irgendwas aus dem Boden zu stampfen und irgendwelche neuen Lösungen zu finden, sondern es ist ihre Aufgabe, diesen Auftrag anzunehmen. Und trotzdem lässt Gott uns den freien Willen. Das steht fest, das ist auch mal so, das ist auch so eine Grundregel. Gott hat den Menschen so gemacht, wie er auch selber ist, nämlich mit Entscheidungsmöglichkeiten. Der Mensch ist ja dem Ebenbilde Gottes nachgestaltet und er hat uns auch so gemacht, dass wir Ja und Nein sagen können, dass wir diese Aufgabe annehmen können oder dass wir sie bleiben lassen können. Und das trägt natürlich die Möglichkeit in sich zu sagen, nö, mache ich nicht, finde ich nicht so wichtig oder so, beten muss nicht sein. Und das lässt Gott zu. Und dann muss man mal so sagen, als Resümee, wenn wir uns den Zustand der Welt angucken, all diese ganzen Dinge, Hungersnöte, 9/11, Erdbeben, Tsunami, was uns alles so passiert, ist das ein Zeichen der Machtlosigkeit Gottes vielleicht? Könnte Gott das ja nicht verhindern? Einfach? Da müssen wir ja richtig wütend werden und sagen, ja, oder irgendwie sagen, naja, das ist ja irgendwie nicht so dolle. Was ist das für ein Gott, der nicht einfach sagt, damit hören wir auf? Nein, das Problem an der ganzen Angelegenheit ist einfach dasjenige, dass das ein bisschen der Ausfluss der Freiheit des Menschen ist. Was wir tun, ist ganz klar, aber manchmal eben auch das, was wir nicht tun. Nämlich, dass wir zum Beispiel nicht unseren Auftrag wahrnehmen und beten. Jetzt ist mir ein Aspekt sehr wichtig, den ich nochmal betonen möchte in dem Zusammenhang, nicht wir handeln ja bei diesen Sachen. Also nicht wir sind diejenigen, die irgendwas selber produzieren, sondern wir, wenn man sich dieses System vor Augen hält, dann zapfen wir damit eigentlich nur die Möglichkeiten des guten Willens Gottes an, der sowieso da ist. Wir müssen nur unseren Part tun, nämlich darum bitten. Und was passiert jetzt bei der Fürbitte? Ganz konkret. Also wir nehmen so eine Situation vor, dass ich für eine ganz konkrete Fürbitte für jemand anderes spreche. Das ist meine Aufgabe, ich nehme diese Aufgabe wahr. Und was passiert dann? Mache ich dann irgendwas? Passiert dann irgendwie so eine mystische Handlung, dass dann dadurch, dass ich dieses Gebet spreche, dass dann unmittelbar danach so etwas ganz Neues geschaffen wird? Nee, sondern Jesus wird an einigen Stellen in der Bibel als ein Fürsprecher vor Gott bezeichnet. Als ein Mittler, als eine Verbindungsposition, die Menschen, die sich von Gott getrennt haben und Gott wieder miteinander verbinden. Und dann muss man sich das so ein bisschen so vorstellen, dass dann eigentlich Folgendes passiert. Das ist so ein bisschen, wenn ich ein Gebet für einen anderen spreche und Jesus Christus hat diese Mittlerfunktion. Das steht, ich lese jetzt nochmal die Stelle eben vor. Die kriegen wir jetzt, glaube ich, nicht drauf, weil die kommt nachher nochmal etwas anders. Im 1. Timotheusbrief im 2. Kapitel steht drin. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Jesus Christus, der sich selbst gegeben hat für alle zur Erlösung, dass dies zu seiner Zeit gepredigt werde. Es wird also gesagt, Jesus ist dieses notwendige Bindeglied zwischen dem Menschen und zwischen Gott. Und wenn dieses Bindeglied existiert, dann passiert also sozusagen dasjenige, dass das Gebet, was ich spreche, überhaupt erstmal bei Gott ankommt. Also jetzt eine ganz wichtige Frage dann für all die Leute, die eigentlich gar keine Christen sind. Kleiner Exkurs. Streng genommen ist das, was ich jetzt sage, dass also ein Gebet, was ich spreche und was dann von über Jesus Christus bei Gott ankommt, ist eigentlich was für Christen. Also für Leute, die bereits im Glauben angenommen haben, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist, dass er auf die Welt gekommen ist, um den Weg zu Gott, dem Vater, wieder frei zu machen. Die also irgendwie auch erkannt haben, dass sie selber so diese untreuen Verwalter, von denen ich vorhin gesprochen habe, gewesen sind. Und dass sie Jesus brauchen. Das Neue Testament geht davon aus, dass eigentlich, bevor diese Sache klappt, dass Jesus dieser Mittler ist, dass eigentlich vorher diese Entscheidung bei mir gefallen sein muss, dass ich das im Glauben annehme. Werden denn dann nur Gebete von Christen erhört? Nee, weil es gibt sonst gar keine Möglichkeit, überhaupt jemals diesen Weg zu beschreiten. Das heißt, es werden auch ganz, ganz, ganz viele Gebete von Leuten erhört, die einfach mal so einen Versuch machen. Aber die Idee und das, was da passiert, ist eigentlich diejenige, und das ist das Grundlegende und wo Gott uns hinführen möchte, ist dasjenige, dass wir Jesus Christus in Anspruch nehmen, um zu ihm durchzukommen. Und das ist dann so ein bisschen so, als wenn wir bei der Bank einen Scheck einlösen. Die Bank gibt uns den Scheck, also unsere Gebetserhöhung sozusagen, die steht schon auf seinem Scheck irgendwie drauf, und wir gehen jetzt zur Bank und lösen diesen Scheck ein. Und dann ist Jesus sowas, jemand, der dazwischen steht und sagt, du Vater, da ist gerade ein Scheck eingelöst worden, der den Scheck eingelöst hat, das ist okay, der gehört dazu, den kennen wir und so, und sein Konto ist gedeckt und das kannst du einlösen. Und dann wird dieser Scheck, wird dann erfüllt, wird dann ausbezahlt. Das heißt also, elementar ist, dass wenn wir diesen Weg in Anspruch nehmen, dass dann passiert, dass Gottes Wille, der vorher schon da war, sein guter Wille, der für die Menschheit da ist, den wir nicht produzieren müssen, wir müssen Gott nicht ersetzen, wir müssen nicht selber irgendwas schaffen, dass dieser Wille abgerufen wird dadurch, dass wir dieses Gebet sprechen und dieses Gebet über Jesus Christus richtig ankommt. Das ist der Hintergrund. Und Jesus sagt dann zu all den Leuten, die ihm nachfolgen, im Johannesevangelium, wie der Vater mich gesandt hat, also mich in die Welt reingesandt hat, so sende ich euch. Ein Auftrag an alle Jünger, an alle Nachfolger, an alle Christen, diese Aufgabe wahrzunehmen. Das ist der Hintergrund. Gut, jetzt kommen wir zu Punkt 4. Fürbitte, wie geht denn das überhaupt? Da gibt es erstmal natürlich die Frage, wenn ich Fürbitte mache, also mal angenommen, wir erkennen die Wichtigkeit der Fürbitte halt. Für wen können wir denn dann beten? Da steht Folgendes drin. Erstmal, ganz am Anfang, wichtige Stelle, die ich gerade schon mal ansatzweise vorgelesen habe, steht im ersten Timotheusbrief drin. Für alle. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tut Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagen für alle Menschen, für die Könige und für alle Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können, in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland, welcher will, dass allen Menschen geholfen werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gegeben hat für alle zur Erlösung, dass dies zu seiner Zeit gepredigt werde. Also man soll beten für alle. Und ganz besonders steht am Anfang für die Könige, also für die Regierung, also vielleicht für Gerhard Schröder oder Angela Merkel, je nachdem, oder vielleicht für jemand anders, wie wir vielleicht morgen erfahren werden halt. Ne? Das ist unsere Aufgabe, für alle beten. Und dann ist natürlich ganz klar, das muss man nicht in der Bibel nachlesen, ganz klar ist natürlich, dass wir für unsere Familie beten. Die Leute, die uns am nächsten stehen, ist doch ganz klar, dass wir da eine besondere Verantwortung haben. Gleiches gilt für unsere Freunde. Wer soll denn sonst für die beten? Oder glaubt ihr, dass wir irgendwie nur zufälligerweise so in dieser Situation sind, dass wir bestimmte Leute kennen und dass die uns ans Herz gelegt sind? Dann findet man naturgegeben viele Stellen auch, wo es darum geht, für Christen zu beten, für andere Christen, die in schwierigen Situationen sind, in schwierigen Ländern, für Missionare, für Leute, die eine besondere Aufgabe haben und die einfach was im Reich Gottes machen. Besonders ans Herz gelegt wird auch an vielen Stellen, dass man für Kranke und Leidende beten soll. Man soll auch für Leute bitten, die Gott mir so aufs Herz legt. kennt er vielleicht, dass er plötzlich irgendwie so denkt, Mann, und so, da tut mir jemand irgendwie besonders leid oder habe ich irgendwie so ein Schicksal im Auge, und das ist oft so ein Hinweis, dass wir für die Leute beten sollen. Und jetzt nochmal eine ganz harte Geschichte. Wir sollen auch für unsere Feinde beten. Also nicht für die, wo wir es sowieso gerne machen, für Familie, Freunde und für Leute, die uns leid tun, sondern sogar für diejenigen, die uns richtig vor Schienenbein treten. Das ist die größte Herausforderung. Da sagt Jesus nämlich selber, segnet die euch fluchen. Ja, und für was kann man beten? Das ist der zweite Unterpunkt. Weiter für bitte. Da finden sich auch verschiedene Sachen. Natürlich für Hilfe allgemein. Das muss ich jetzt nicht näher erklären. Ganz wichtig auch für Heilung. Gibt es Stellen in Jakobus 5, da steht eben drin, wenn jemand krank ist, dann soll man füreinander beten, dann sollen auch so die Ältesten von der Gemeinde kommen und Hände auflegen und sollen für die Kranken beten. Und dann, wenn ihr füreinander betet, dann tue ich was, sagt Gott, verspricht er das. Steht auch an vielen Stellen drin, dass man für die Vergebung von Sünden beten soll. Manchmal nicht nur für sich, sondern auch so vorausschauen für andere, dass sie vielleicht auf so einen Weg kommen, wo sie wegkommen von ihrem Leben. Und wo man einfach schon mal vortritt und in die Bresche schon mal ein bisschen tritt für diese Leute und einfach schon mal Gottes Perspektive für diese Leute wahrnimmt. Und man kann natürlich auch dafür bitten, dass andere Leute geistlich wachsen, dass sie mehr von Gott mitbekommen, dass ihre Beziehung zu Gott besser wird. Ein ganz wichtiger Aspekt ist auch, dass man für Schutz beten kann. Also einfach, wenn man in Bedrängnis ist oder wenn vielleicht Bedrängnis aufkommt und da irgendwelche Schwierigkeiten da sind. Zwei weitere Aspekte sind Weisheit. Das gilt auch gerade für Regierende. Wenn ich das so im Blick habe, anstelle über Leute zu schimpfen, kann ich das mal aufnehmen und kann für Weisheit bitten. Und dafür, dass die Leute Glauben empfangen können. Das sind nur Beispiele. Das sind aber Beispiele, die man so in der Bibel nachlesen kann und die allesamt, wenn man mal so darüber nachdenkt, förderlich sind. Und jetzt möchte ich euch nochmal zwei praktische Beispiele mal kurz zwischendrin geben. Und zwar möchte ich erstmal den Daniel bitten. Der Daniel wollte was Kurzes erzählen, danach die Martina. Und wenn auch irgendjemand von euch auch ein praktisches Beispiel hat, dann könnte er zu mir in der Zwischenzeit kommen, während die beiden was sagen, und könnte das mit mir nochmal kurz vielleicht besprechen, ob das reinpasst.
Ich möchte eine kurze Geschichte erzählen, die mir letztes Jahr passiert ist. Wir waren mit der Familie im Urlaub, ungefähr so in der Zeit. Sind sofort ziemlich genau ein Jahr zurückgekommen. Und in dem Moment, als ich im Flugzeug, darf man jetzt eigentlich gar nicht sagen, aber noch bevor das Flugzeug die Tür aufgemacht hat, habe ich mein Handy angeschaltet. Wenn irgendjemand da ist, der da arbeitet. Aber wir waren schon fast da. Jedenfalls, noch als ich im Flugzeug sitze, kriege ich eine SMS von einem guten Freund, auf dem steht, wenn ihr wieder zu Hause seid, dann würde ich mich gerne mal mit euch treffen. Und da habe ich gedacht, also irgendwas ist komisch. Und habe dann noch im Flughafen, also kurz nachdem ich ausgestiegen bin, habe ich gleich angerufen. Und wir hatten eine Zugverbindung vom Flughafen nach Würzburg und habe ich gesagt, wir sind um so und so viel Uhr zu Hause. Und eine Stunde später saß er schon bei uns im Wohnzimmer. Und setzte sich so hin und sage ich, was ist los? Und dann sagt er, meine Frau hat mich noch nicht verlassen. Und wir waren jetzt mal so ein bisschen erstaunt. Ja, und so. Und jedenfalls ist er jetzt schon ausgezogen und ist schon woanders und wir haben eigentlich gar keinen Kontakt mehr. Das geht jetzt schon ein paar Tage so. Und es war für mich halt ein ziemlicher Schock. Und dann sitzen wir erstmal da und versucht irgendwie, was sich auszudenken, was man jetzt Gutes sagen könnte oder was man Gutes tun könnte, damit alles irgendwie plötzlich dann wieder gut wird. Aber ich denke, da Thorsten wird noch drauf eingehen. In dem Moment, wo man vor der Situation steht, wo ein Mensch eine Entscheidung getroffen hat, da kann man nichts als Mensch tun, um die Entscheidung von anderen Menschen rückgängig zu machen oder um den Willen von anderen Menschen zu brechen oder zu verändern. Wir standen vor der Situation und wussten nicht, was wir machen sollen. Das Einzige, was uns eingefallen ist, ist dann zu beten. Wir haben uns als Ehepaar, als Familie und dann auch mit Freunden getroffen und haben einfach dafür gebetet, dass die Frau diese Entscheidung nochmal überdenkt. Dass sie jetzt keine Nägel mit Köpfen macht und den Weg hundertprozentig abbricht und sich für immer lossagt von ihrem Mann. Und sie war schon ausgezogen, war schon gar nicht mehr hier, sondern sie ist schon woanders hingezogen und hat eigentlich abgeschlossen. Also wir haben dann mit ihr telefoniert oder haben dann auch mal sie getroffen und haben mit ihr geredet und es war eigentlich ihre Entscheidung, dass sie in Würzburg und mit uns und mit gar nichts mehr was zu tun haben will. Und das war der Punkt, wo wir gesagt haben, wir können ja eigentlich jetzt nur noch Gott bitten, dass er das Herz von diesen Menschen verändert. Und das war die wunderbare Erfahrung, die wir eigentlich gemacht haben in der Zeit, dass wir uns also wir als Paar und auch als Freunde uns einig waren, dass das unser Wunsch ist und dass wir alle glauben, dass Gott in der Lage ist, dieses Herz von den Menschen zu verändern. Und das ging über eine Woche, ging fast 2 Wochen. Und nach genau zwei Wochen, nachdem wir zurückgekommen sind und jeden Tag wirklich dafür gebetet haben, dass diese Frau wirklich ihr Herz nochmal ändert und sich das nochmal überlegt, klingelt es plötzlich an einem Abend an unserer Tür und sie steht vor der Tür und sie sagt, sie würde gern bei uns heute übernachten, wenn es geht, und würde gern morgen das Gespräch mit ihrem Mann suchen. Und dann haben wir sie mit Freuden reingelungen. Ich konnte es gar nicht glauben erst, dass sie da war. Und dann hat sie bei uns übernachtet und am nächsten Morgen ist sie dann los und hat sich mit ihrem Mann getroffen und die haben geredet. Und das war der Anfang eigentlich von einer neuen Beziehung. Ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass wir daran schuld sind, dass das so passiert ist. Wir glauben, dass viele Menschen und auf verschiedene Weise Gott Möglichkeiten hat, das Herz von Menschen zu verändern. Aber es war für uns selber einfach eine Genugtuung und eine Freude zu sehen, dass Gott unser Gebet erhört und dass wir eine positive Rückmeldung dafür kriegen. Das war eine Ermutigung für uns, wirklich weiterhin für Menschen zu beten, auch für dieses Paar zu beten. Die zwei sind wieder zusammen, ihre Beziehung ist gesegnet. Und also das war für mich einfach, neben dieser positiven Erfahrung, was konkret passiert ist, war es für mich einfach auch ein Zuspruch von Gott, dass er gesagt hat, hör nicht auf, für andere Menschen zu beten. Das wird was ändern. Es ändert was in deinem Herzen. Es stärkt nämlich mein Vertrauen zu Gott, dass er tatsächlich Gebete hört und dass er das tun will, was in seinem Willen steht. Und das fördert auch unser Zutrauen an diese Aussage von dir, dass wir wirklich auch Verantwortung tragen für Menschen, die in unserer Nähe sind. Aber nicht Verantwortung in dem Sinn, dass wir andere Menschen manipulieren oder verändern können, sondern dass wir einfach Gott bitten, dass er an jedem einzelnen Menschen wirkt und dass er Menschen klar macht, was ihm wichtig ist, was sein Wille ist und dass er diesen Weg auch segnen will für uns und für die Menschen, die sich nach seinem Willen dann richten. Und das ist wirklich meine Erfahrung und meine Ermutigung an euch, dass ihr nicht aufhört, für Menschen auch in ganz konkreten Situationen zu beten und zu vertrauen, dass Gott Herzen ändern kann.
Also ich habe was erlebt, das ist schon ein paar Jahre her, aber da war ganz klar, dass Gott von mir möchte, dass ich für jemanden bete. Und zwar bin ich nachts, weiß ich noch, aufgewacht und da war so ein ganz schlimmes Gefühl in mir drin, du musst für deine Mutter beten. Und die ist in Gefahr und du musst beten. Und es war so schlimm, also ich habe wirklich gespürt, das ist also so ganz körperlich gespürt, da ist eine große Gefahr und da ist irgendwas los und es ist ja also für mich auch noch schlimmer gewesen, weil meine Mutter eben nicht an Jesus glaubt und ich einfach dachte, ja, wenn jetzt irgendwas passiert, dann ist es vorbei. Ja, dann kann die nicht bei Jesus sein. Also völlig dramatisch. Und ich habe dann gebetet, ich wusste überhaupt nicht wofür, aber es war einfach klar, da ist was ganz Ernsthaftes. Und so ging das ein paar Nächte. Also ich habe manchmal, wenn man so nachts irgendwas hat, denkt man sich ja, naja, okay, irgendwie schlecht geträumt oder so. Also es ging so ein paar Nächte und immer wurde ich geweckt und es war immer klar, da ist was Schlimmes und du musst beten, es geht nicht anders. Und dann ein, zwei Wochen später kommt meine Mutter eben heim von der Arbeit und sagt, ja, irgendwie war heute was ganz Komisches. Sie ist zur Arbeit gefahren, sie musste immer so recht abschüssige, kurvenreiche Strecken so durch den Wald fahren und hat irgendwie völlig einen Schlag getan und irgendwie hat was geklappert und ist auf die Straße gehüpft vom Auto und da ist sie angehalten und hat es halt mal eingesammelt, dieses Stück, weil meine Mutter geht in den Sachen immer ein bisschen auf den Grund, hat das Stück eingesammelt und wollte dann zum Automechaniker gehen damit und man muss dazu sagen, dieses Auto ist irgendwie so ein alter VW Jetta und 100 Jahre alt, also mittlerweile ist er Mitte 20, so ungefähr fast als ich, da gehen Teile kaputt und die ist am nächsten Tag zu dem Mechaniker gegangen und dann sagt er so, aha, das ist aus ihrem Auto rausgesprungen. Die Mama sagt, ja, ich denke, also das war da und es hat einen riesen Schlag getan. Und da, also ich bin jetzt technisch nicht so ganz bewandert. Es kann dann sein, dass es irgendwie ein bisschen anders war. Aber so wie ich es verstanden habe, war das irgendein Teil vom Stoßdämpfer, das relativ spitz ist und das ist oft passiert, wenn das abbricht, weil so ein Auto in den Reifen geht und der platzt. Und es wäre halt gerade auf dieser Strecke total verheerend gewesen, weil es kurvenreich ist und abschüssig, ja. Also das war für mich einfach dieses Zeichen, Gott hat gewollt, dass ich für meine Mutter bete, dass er sie in dieser Situation bewahrt. Ich weiß nicht, was gewesen wäre, wenn ich nicht gebetet hätte, ja. Aber das war einfach das Erlebnis für mich, dass man für die Nahestehenden um Schutz beten muss und dass er das auch erhört. So habe ich das damals erlebt.
Schönen Dank, ihr beiden. Jetzt haben wir einiges gehört, wofür man beten soll. Jetzt sage ich nochmal ganz kurz was dazu, wofür man denn eigentlich nicht beten kann und was nicht so viel bringt halt. Und zwar, der Daniel hat es ja schon ein bisschen rausgearbeitet, der Mensch hat einen freien Willen. Und Gott respektiert diesen freien Willen. Und Gebete, die den freien Willen des Menschen nicht respektieren, die wird Gott nicht erhören. So zum Beispiel, es muss immer mit einem Witz kommen, so ein Junggeselle liegt nachts im Bett und sagt, du hörst du, ich bin jetzt 37 Jahre alt und ich habe noch keine Freundin und so und niemand, den ich heiraten kann und so. Ich möchte ja nicht für mich bitten, aber ich bitte für meine Mutter. Der schenkt doch meiner Mutter eine super Schwiegertochter, die so super aussieht und soll auch ein nettes Mädel ersehen. Amen. Oder manchmal beten wir vielleicht auch selber für sowas. Der Mann macht doch, dass die und der mich irgendwie endlich ins Herz schließt. Das wird nicht funktionieren. Weil Gott kann nicht den freien Willen der Leute beeinflussen. Und es wird auch nicht passieren, dass, wenn ich für was bitte, was eindeutig gegen Gottes Wort verstößt, so, na, schickt da diesen Typen da mit dem Arsch zur Hölle. Das wird auch nicht passieren. Vielleicht ein bisschen drastisch ausgedrückt, aber manchmal kommt uns sowas vielleicht über die Lippen, dass wir vielleicht denken, Mann, das wäre doch echt gut, wenn die eine oder andere Situation sich so irgendwie so natürlich beseitigt. Jetzt möchte ich aber ein bisschen Mut machen, mit was bieten und was nicht bieten halt. Experimentieren ist erlaubt, denn wenn ich euch ja vorhin erzählt habe halt, wir kreieren nichts, wir machen nichts Neues, sondern wir zapfen diese Quelle da oben an. Gott hat einen guten Willen, Gott hört alles, was wir über Jesus Christus zu ihm sagen und wir müssen es nur tun und dann öffnen sich so die Pforten des Himmels und der Segen kommt runter. Wir müssen nur durch das Gebet die Pforten öffnen, wir machen nichts Neues. Und wenn wir was Falsches sagen, dann wird Gott nicht das Falsche runterschicken, sondern dann bleibt es halt einfach aus. Und wir machen Erfahrung damit, dass man manche Dinge, dass man die deswegen nicht bekommt, weil sie vielleicht einen dieser beiden Gründe haben. Man kann nur eine Sache falsch machen, man kann nicht bieten. Steht an einer Stelle in der Bibel, steht drin, ihr habt nichts, weil ihr nichts bittet. Also manchmal bekommen wir vielleicht Wünsche, die wir für andere aussprechen, deswegen nicht, weil wir gar nicht darum gebeten haben. Nummer 3, wie oft soll man denn beten? Das ist der kürzeste Punkt. Immer. Ganz kurz sagen, immer. Das ist unsere Aufgabe, das ist unsere Verantwortung, das zu tun. Unsere Verantwortung ist, mit Gott darüber zu sprechen, für alles zu bitten, aber ganz besonders auch für andere Leute. Also kann es gar nicht so häufig genug sein. Und es ist halt so, dass wir natürlich nicht für die ganze Welt beten können. Wenn es auch darum heißt, für wen bieten wir denn. Aber wir können unsere Aufgabe wahrnehmen und können uns immer wieder, wenn eine Situation dran ist, erstmal daran erinnern, dass unsere Aufgabe das Beten ist, nicht das Lamentieren, das Grübeln, das Sorgen, das Frustriertsein oder gar das Schimpfen und Verfluchen, sondern unsere Aufgabe ist, für die Leute zu beten. Und jetzt gebe ich nochmal abschließend nochmal so ein paar Tipps, die man so beim Beten noch beachten kann, wenn ihr das mal ausprobieren wollt. Ich hoffe, motiviert durch diese Idee, dass wir diese Verantwortung haben. Und zwar, mach das doch einfach mal so, das ist eine ganz lustige Geschichte und das die letzten paar Wochen haben öfter mal Prediger gesagt, ach, das ist irgendwie so ein Thema, da bin ich jetzt irgendwie nicht so, das ist eigentlich gar nicht so mein Ding irgendwie. Es war mal lustig, dass ich das mal gemacht habe und dass ich das jetzt mal selber erfahren habe. Aber ich mache es in der ganzen Zeit schon was ganz Gemeines, und zwar bete ich für Leute, die es nicht davon wissen. Und das ist eine unheimlich lustige Übung, wenn man das so macht, weil man dann nämlich selber mal so mitbekommt, wie Gott handelt und man ist selber vollkommen rausgenommen und irgendwann, ich werde das den Leuten irgendwann mal erzählen, so nach 3, 4 Jahren oder so, sagt man, pass mal auf, ich habe seit so und so vielen Jahren dafür gebetet, dass das passiert ist. Finde ich unheimlich lustig. Eine gute Übung für einen selber und eine tolle Geschichte halt, um Gottes Wirken zu bekommen. Und manchmal ist es auch gut, eben nicht heimlich zu beten, sondern ganz bewusst offen zu beten. Und da mutig zu sein. Zum Beispiel, wenn ihr einen Eindruck bekommt, ihr sollt für jemanden beten, der krank ist. Und ihr geht da hin und betet für den und macht das öffentlich, weil das ist eine ganz peinliche Geschichte. Da kann ja was Blödes bei rauskommen halt. Aber wenn ihr von Gott einen Eindruck habt, dass das so ist, dann probiert das einfach mal aus. Und damit wird ganz oft gesagt, das passiert bei Jesus relativ häufig, dann wird Gott verherrlicht dadurch. Weil Leute sagen, toll, da hat jemand gebetet, das hat Gott gemacht. Und Gott kann dann dadurch das so zeigen, dass das so ist, dass es offen ist. Dritter Tipp, führt doch mal ein Gebetstagebuch. Also schreibt mal die Dinge, für die ihr betet, auf. Und ihr werdet sehr überrascht sein, sage ich jetzt nochmal so kurz, weil es ja nur ein ganz einfacher Tipp, hinsetzen, mal aufschreiben, für was ihr betet. Ihr werdet sehr überrascht sein, wenn ihr mal nach 2 Jahren darin rumblättert, was Gott alles für Gebete erfüllt hat. Gute, tolle Beter hier aus der Gemeinde, die sagen, wenn ich in mein Gebetstagebuch reinschaue, dann bin ich beschämt, was Gott alles macht. Wir vergessen das so schnell. Wir vergessen ja schon, was wir vor 5 Wochen vielleicht mal für jemanden gebetet haben. Dann 4. Tipp, Disziplin kann manchmal auch nicht so schaden. Also ich meine, man soll natürlich jetzt nicht so engstirnig sein und mehr auch darauf hören, was Gott so sagt, aber Disziplin einfach mal zu sagen, ich nehme mal am Tag mal wirklich 10 Minuten, mal ganz bescheiden mal so angefangen, 10 Minuten, wo ich für bestimmte Anliegen immer bete, die wichtig sind. Familie, Freunde, engere Sachen, Leute, die mir Gott aufs Herz gelegt hat. Unsere Regierung. 10 Minuten. 10 Minuten nicht Fernsehen, nicht Bücher lesen, nicht Musik hören, nicht im Haus rumwurschteln, nur 10 Minuten mal beten, wenn es denn das bringt, wenn es unsere Welt verändern kann. Und dann der letzte Tipp, seid sensibel für Eindrücke, die kommen. Wenn zum Beispiel mal irgendwie, wenn ihr abends den Eindruck habt, Mann, ihr liegt so im Bett und denkt, Mann, ich habe schon lange mal die Monika nicht mehr angerufen. Von wie geht's der wohl? Und das ist oft so ein Zeichen dafür, wie die Martina das gerade rausgearbeitet hat, dass Gott uns da jemand aufs Herz legt und sagt, du sollst eigentlich dafür beten. Und wir denken dann oft darüber nach, oh ja, Monika habe ich schon lange nicht mehr gesehen und so, und was machen die jetzt wohl? Nein, das ist nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist, in so einer Situation zu beten. Werdet dann mal sensibel dafür. So, dann jetzt sind wir fast am Ende. Ich möchte euch jetzt einfach nochmal vor Augen halten, übersichtsmäßig, was denn alles passiert, wenn wir Fürbitte tun. Punkt 1, ganz klar, und das werden alle bestätigen, die jemals im Leben für andere gebetet haben, wir werden Gott live erleben. Wir werden mitbekommen, wie Gott handelt. Wir sehen Ursache und Wirkung. Wir sehen, da ist was passiert, da ist gebetet worden, Gott erfüllt Gebete. Fantastisch. Es gibt nichts, was mein Verhältnis zu Gott stärker prägt, als zu erleben, dass sowas passiert. Dass Gott in das Leben von Leuten reinwirkt. Die zweite Geschichte, das habe ich bei der Heilung so ein bisschen angedeutet, Gott wird verherrlicht. Wenn sowas passiert, dann sehen das andere Leute. Und die gute Botschaft, das gute Schneeballsystem breiten sich aus. Immer weiter. Und immer mehr Leute kommen in den Genuss mitzukriegen, dass das die Welt verändert. Und das ist dann auch der dritte Punkt. In so einem Lied von Michael Jackson heißt es, Make the World a Better Place. Ja, das können wir tun. Weil wir sind doch die Verantwortlichen. Gott hat uns diese Verantwortung schon immer gegeben. Und wir können aus dieser Welt eine bessere Welt machen, wenn wir verdammt nochmal unsere Aufgabe tun. Entschuldigung, das verdammt. Wir müssen einfach da reinspringen und wir müssen das tun. Wenn wir es nicht machen, macht es keiner. Und dann nochmal ein ganz wichtiger Aspekt ist, dass die Fürbitte nicht nur die anderen verändert und nicht nur was Gutes macht und nicht nur Gottes Segenspforten aufmacht, sondern die Fürbitte verändert uns auch selber. Unser Herz wird sich verwandeln. Wenn man zum Beispiel immer, ich weiß ja nicht, wie ihr jetzt so politisch drauf seid, also wenn ihr jetzt für Gerhard Schröder oder für Angela Merkel seid oder so, dann werdet ihr vielleicht immer so beim einen denken, oh, dieser Schröder, wie der sich da aufgespielt hat in dieser Kanzlerrunde und so, ist ja richtig eklig. Oder vielleicht denken, ach, die Merkel, die hat auch keinen Plan. Ich weiß nicht, wo ihr da gerade so steht und ist eigentlich auch egal, aber wenn man so denkt, ist es eigentlich falsch. Wenn ihr für Leute bittet und sagt, Mann, ne, das sind unsere Regierenden, wie das in der Einstellung da drin war, wir bitten mal dafür, dass die Weisheit bekommen, dass Gott sie mit dem ausrüstet, was sie brauchen. Und wenn man das wochenlang macht, dann denkt man nicht mehr, der Typi. Sondern dann kommt man in eine ganz andere Situation rein. Die Leute wachsen einem ans Herz und mein Herz wird verändert. Und ich bekomme einen Blick dafür, wie Gott das möchte, was eigentlich unsere Basics sind, dass ich sehe, wie Gott diese Leute sieht. Unsere Beziehungen zu diesen Leuten werden sich verändern. Die Fernbeziehung, die Gedanken über andere Leute, aber noch wichtiger, die Beziehung zu unserer Familie, zu unseren Freunden, zu den Leuten, die uns aufs Herz gelegt sind. Wir können nicht nur die beten und dann und die ins Herz gewinnen, wie Gott sie gewinnt und dass es so weitergeht, wie es jetzt so ist. Und dann wird es auch ganz praktisch natürlich so sein, ich kann natürlich nicht mit jemandem beten und sagen, ach ja, mach doch, dass diese ganzen Hunger in Afrika irgendwie, dass es aufhört und so, dass mein Nachbar irgendwie, dass der irgendwie aus seiner finanziellen Misere rauskommt, wenn ich das 8 Wochen mache. Und selber helfen kann, dann werde ich auch helfen. Dann werde ich auch darüber verändert werden. Das wird meine praktischen Handlungen bewirken. Also Gebet ist nicht sinnlos. Gebet macht einen riesigen Sinn. Und noch schlimmer und noch schöner aber auch, wir haben eine Verantwortung. Und das hat ja einen positiven und einen negativen Aspekt. Der negative ist so ein bisschen, ja, wir müssen mal gucken, ob wir da nicht einen Manko haben bei uns. Der positive Aspekt ist, wir sind mit dabei, wir haben eine Aufgabe. Gott macht das eben nicht selber. Gott behandelt uns als ebenbürtig. Er gibt uns eine ganz wichtige Geschichte und das müssen wir aufnehmen. Und ich hoffe, dass er das aufgenommen hat und dass er das heute mit nach Hause nimmt, dass er das die nächste Woche mal praktiziert. Jetzt haben wir nochmal die Band zum Sacken lassen. Wenn noch jemand eine Frage hat, irgendwas halt, fragt uns einfach nochmal, kommt nochmal nach vorne, aber lasst es mal sacken und probiert es einfach mal aus.